Heute ist der Predigttext, den Sie vor sich haben, zugleich der Lesungstext, Markus 9, die Verse 1 bis 8 und die Verse 9 bis 13 legen wir dann beim nächsten Mal aus. Ursprünglich war geplant 1 bis 13, aber da haben wir gemerkt, das wird zu lang. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Manche von Ihnen überqueren die Sahara im Non-Stop-Flug. Einige brechen von Indien her auf und überfliegen den Himalaya, wo er am höchsten ist. Andere starten in Argentinien und steuern ein fernes Ziel in Nordamerika an. Sie wissen, wovon ich spreche, Zugvögel. Um mehr als 3000 Kilometer übers Meer zu ziehen, schlagen sie manchmal 35 Stunden lang pausenlos mit den Flügeln. Über eine Viertelmillion Mal hat man berechnet. Der amerikanische Vogelforscher Donald Griffin sagt, das Ausmaß des Vogelzuges wird nicht begrenzt von den Möglichkeiten der Vögel, sondern einzig von der Größe des Erdplaneten. Also, wenn der Erdplanet noch größer wäre, dann würden sie auch noch länger fliegen. Und das ist ihre besondere Fähigkeit. Ihre besondere Fähigkeit ist, dass sie lange durchhalten können. Wodurch gelingt ihnen das, lange durchzuhalten? Was ist die Voraussetzung dafür? Wodurch werden sie darauf vorbereitet, lange durchzuhalten? Die Zoologen sprechen hier von der sogenannten Zugdisposition, also der Disposition, der Voraussetzung für ihren langen Zug, der körperliche Zustand, in dem sich der Zugvogel auf seine Reise begibt. Das ist die Zugdisposition. Merken Sie sich den Begriff. Längst nicht alle Mechanismen sind erforscht, die hier greifen, aber über eines sind sich die Zoologen seit langem einig. Entscheidend für die Zugdisposition ist das Anlegen eines Fettdepots. Also Fett ist für den Zugvogel der optimale Betriebsstoff. Mit dem lässt sich auf kleinstem Raum größte Energie speichern. Beim Abbau des Fetts entsteht dann Wasser und das Wasser beugt vor allem bei diesen Non-Stop-Flügen über Wüsten und Meere dem Austrocknen vor. Wodurch wird dieses Fettdepot erworben? Meist durch verstärkte Nahrungsaufnahme. Man sagt, im Extremfall kann ein Zugvogel zu mehr als der Hälfte seines Gesamtkörpergewichts aus Fett bestehen. Das ist doch meine Perspektive. Und nur in dieser Zugdisposition wird er seine Reise heil überleben. In unserer Predigtreihe heute Morgen, liebe Gemeinde, stehen die Jünger kurz vor dem Aufbruch zu einer langen, beschwerlichen Reise. Sie werden einen langen Atem brauchen. Sie werden Durchhaltevermögen benötigen. Sie werden auf ihre Leidensfähigkeit getestet werden. Es wird Phasen geben, da werden sie pausenlos mit den Flügeln schlagen. Und Petrus, ihr Sprecher, macht sich Sorgen und die anderen sicherlich auch, dass die Kräfte dafür, dass das Depot dafür möglicherweise nicht reichen könnte. Und der Grund für die gefährliche Reise ist ganz einfach ihre persönliche Verbindung mit Jesus. Das ist der Grund. Ihr Herr hat ihnen von Anfang an ganz klar gesagt, wer mir nachfolgen will, begibt sich auf eine schwierige Reise. Sehr angefochten, sehr umkämpft. Und wir hatten das letzten Sonntag gesehen, wie der Herr Jesus diese Situation beschrieben hat. Ich erinnere nochmal an den Abschnitt vor unserem Predigttext, an Markus 8, ab Vers 34. Sie können das auch nochmal nachhören in der Predigt über unsere Homepage, wie Jesus den Jüngern und der Volksmenge gesagt hat, wer immer zu mir gehören will, wer mit mir leben will, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und dann hat er hinzugefügt, wer sein Leben, also dieses diesseitige kurze Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, also um der Botschaft von Jesu willen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Warum steht das Christenleben unter dieser Bedrohung? Auch das können wir in diesen Versen nachlesen. Jesus hat in Vers 31, Markus 8, 31, den Jüngern ganz klar gesagt, der Menschensohn, also es ist ein Titel, mit dem Jesus von sich selbst gesprochen hat, das ist diese endzeitliche Richterpersönlichkeit, von der schon Daniel 7 spricht, der Menschensohn müsse viel leiden, von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Das ist der Grund. Und wir hatten ja gesehen bei der Auslegung dieses Textes, dass Petrus dem Herrn Jesus dann gleich in den Arm fällt und sagt, bloß nicht, das kann nicht sein. Weil Petrus ahnte, wenn es ihn erwischt, wird es auch uns erwischen, die zu ihm gehören. Und man muss das verstehen, es war objektiv sehr schwer für die Jünger, mit der Ankündigung des Todes Jesu richtig umzugehen. Das war schwer. Das mussten sie erstmal einordnen. Und Jesus nutzt diese Gelegenheit, dieses intensive Gespräch und diese Situation, in der sich jetzt viele Fäden zusammenfügen. Die Jünger haben ihn immer besser kennengelernt. Jesus nutzt diese Gelegenheit, um noch einmal gewissermaßen auf den Punkt zu bringen, was Christsein bedeutet. Das haben wir letzten Sonntag gesehen. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben hier, dieses selbstbestimmte Leben erhalten will um jeden Preis, der wird es verlieren. Und da hat Jesus deutlich gemacht, was das heißt, Christ zu werden. Was die Tragweite der Bekehrung wirklich ist. Es geht in erster Linie darum, die Seele zu retten, statt die Welt zu gewinnen. Und die Seelen anderer zu retten, statt ihre Welt zu verbessern. Es geht um Selbstverleugnung statt Selbstbehauptung. Es geht darum, dass ich mich selber in dem Sinne verneine, dass ich zugebe, dass ich ein verlorener Sünder bin und so wie ich bin vor Gott nicht bestehen kann. Und es geht schließlich um Selbsthingabe statt Selbstbestimmung. Das hat Jesus mit diesem Begriff ausgedrückt, der nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, der sei bereit, sein altes, selbstbestimmtes Ich in den Tod zu geben und Jesus die Herrschaft in seinem Leben zu überlassen. Der nimmt sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wer sein Kreuz trug, der war auf dem Weg zu seiner Hinrichtungsstätte. Sein Kreuz zu tragen hieß, mit seinem Leben abgeschlossen zu haben. Und darum kommen Christen in Gefahr um Jesu willen, weil ihr Herr angegriffen wird, weil ihr Herr alle Herren dieser Welt in Frage stellt, weil es am Ende immer um die Frage geht, wer darf bestimmen über mein Leben, Jesus oder irgendjemand sonst. Und was Jesus hier in diesen Versen ankündigt, das klingt oberflächlich betrachtet, tja, man kann sagen, auf den ersten Blick fast brutal. Der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, der wird sein Leben verlieren. Und wir sehen die Gefahr, dass die Jünger die Flinte von vornherein ins Korn werfen, so wie das viele gemacht haben, die gesagt haben, das ist zu viel, das kannst du uns nicht zumuten. Aber Jesus kennt uns ja und Jesus weiß ja, dass wir mit der Nachfolge eigentlich überfordert sind, alle. Wir sind eigentlich alle überfordert. Wir haben Menschenfurcht. Wir klammern uns immer noch so gerne an all die Dinge, die uns so lieb sind. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, wirklich zu sagen, Herr, du sollst bestimmen über mein Leben. Petrus ist mit seinen Bedenken ja keine Ausnahme. Und selbst wenn wir diesen Schritt gehen und sagen, Herr, du weißt, was du dir mit mir für ein Kerl eingefangen hast, aber nun musst du mit mir fertig werden. Mein Leben soll dir gehören. Und wann immer ich wieder mit meinem Ego nach der Führung greifen will, da bewahre mich und richte mich immer wieder auf und halte mich fest. Und selbst dann kennt jeder von uns Situationen, wo man einfach denkt, ich schaffe es nicht mehr. Ich komme nicht mehr durch. Es wird zu eng. Es schnürt mir die Kehle zu. Ich kann bestimmte Dinge nicht länger ertragen. Ich habe Angst, nicht durchzuhalten. Und genau dafür hat Gott uns diesen Predigtext geschenkt. Ich hoffe, das wird deutlich werden heute Morgen. Jesus weiß ja genau, in dieser kritischen Situation, kurz vor dem Aufbruch nach Jerusalem, da brauchen meine Jünger jetzt die richtige Zugdisposition. Sie brauchen genügend Glaubensfett, sonst werden sie nicht durchhalten. Ich muss sie jetzt stärken in einer Weise, dass das sie durchträgt über den Himalaya der Verfolgung. Einmal um den Erdball, sonst werden sie abstürzen. Und genau für diese Zugdisposition wird der Herr jetzt sorgen, auf eine ganz überraschende Weise. Und das Thema unserer Predigt, das Thema über diesem Text lautet heute Glaubensstärkung für harte Zeiten. Also wenn Sie mitschreiben, schreiben Sie am besten oben drüber Glaubensstärkung für harte Zeiten. Man könnte in Anlehnung an die Zugvögel auch sagen, für weite Reisen. Und jetzt wollen wir hinschauen, wie macht Jesus das? Schon am Schluss des letzten Abschnitts hatten wir eben gesehen, wie Jesus den Blick der Jünger über diesen schwierigen Weg hinweg auf das große Ziel richtet. Da hatten wir in 8,38 gelesen, Markus 8, Vers 38. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen. Jetzt kommt's. Wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Da ist von der machtvollen Wiederkunft Jesu die Rede. Er wird kommen. Er wird das letzte Wort sprechen. Er ist der Richter. Er ist der Herr. Das ist die sichere Zukunftsperspektive. Das hat er ihnen schon gesagt. Das Kreuz ist also nicht Endstation. Das Leiden ist nicht Endstation. Das Angegriffenwerden ist nicht Endstation, sondern nur Zwischenstation. Aber dieses Zukunftsversprechen von Vers 38 hat einen Haken. Und den sehen wir sehr schnell. Die Jünger wissen nicht, wie weit diese Zukunft noch entfernt ist. Die Zeit bis dahin kann lang werden. Und wir wissen ja, sie wurde lang und sie ist noch lang. Woher sollen wir wissen, dass wir so lange durchhalten? Es ist ja gut, dass es diese Perspektive gibt, aber sie ist weit. Und Jesus sieht, meine Leute brauchen, um bis dahin durchzuhalten, um bis Vers 38 durchzuhalten, eine Hilfe, die näher dran ist. Wir brauchen eine Hilfe, die näher dran ist. Und Jesus sagt, genau die werde ich euch jetzt geben, zeitnah. Und wir werden gleich sehen, die Jünger müssen darauf nicht länger warten als 6 Tage. Und wir lesen jetzt noch einmal unseren Predigttext, Markus 9, ab Vers 1. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft kommen sehen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihren Augen verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, wie Schnee, wie kein Bleiche auf Erden sie machen kann, weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Dieser Vers 1 überrascht uns, denn normalerweise kennen wir ja das Motto aus dem Neuen Testament, was der Jesus dem Thomas nach der Auferstehung gesagt hat, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und uns ist diese Parole des Apostel Paulus im Ohr und im Herzen, der in 2. Korinther 5, Vers 7 sagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das ist das Grundprinzip der Nachfolge. Aber jetzt, in dieser speziellen Situation, brauchen die Jünger für ihre Glaubensstärkung, für ihre Zugdisposition etwas zum Sehen offensichtlich. Was sollen sie sehen? Wörtlich, das Reich Gottes gekommen mit Macht. Und Matthäus fügt hinzu in Matthäus 17, das ist der Paralleltext, bis sie den Sohn des Menschen sehen in seinem Reich. Das hat Jesus auch noch gesagt in dieser Situation. Also, Gott wird eine besondere Machtdemonstration zeigen, und zwar in Verbindung mit der Person Jesu. Und wir fragen, wie könnte die aussehen? Was könnte hier gemeint sein? Wir wissen, die Wiederkunft Jesu kann damit nicht gemeint sein, Vers 38, da ja die Jünger inzwischen gestorben sind, die haben das ja noch nicht miterlebt, wir auch noch nicht. Was dann? Was ist mit dieser Machtdemonstration gemeint, dass das Reich Gottes in Kraft in dieser Weise kommt? Die Jünger hatten ja bis dahin viele Machtdemonstrationen durch Jesus schon erlebt. Denken Sie nur an die beiden Brotvermehrungen, die hinter ihnen sind. Was war das für eine Machtdemonstration? Er hat Tote auferweckt, den Sohn dieser Witwe von Nain, Lukas 7. Lukas berichtet dieses Ereignis hier in Lukas 9, also das liegt davor. Oder denken Sie dran, wie Jesus die Tochter des Jairus wieder auferweckt hat, Markus 5, das war ja alles schon, was für eine Machtdemonstration. Und die unzähligen Heilungen. Die Leute haben ihn angefasst und sind gesund geworden. Das waren doch alles Machtdemonstrationen. Was denn jetzt noch? Es musste offensichtlich noch eine andere Kategorie von Machterweis sein, die es bis dahin noch nicht gegeben hatte. Aber welche? Einige Auslenker denken an die Auferstehung oder an Pfingsten, als dann die Gemeinde kommt. Das haben ja die Jünger auch alles miterlebt. Das geschah ja noch zu ihren Lebzeiten. Der Bericht des Evangelisten legt allerdings noch eine andere Antwort näher. Es ist so, als würde Markus uns sagen, Leute, liest doch einfach weiter. Lest doch einfach weiter. Vers 2. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Es ist nicht gesagt, welcher hohe Berg das sein soll. Eine Tradition aus dem 4. Jahrhundert meint, es könne sich um den Berg Tabor gehandelt haben. Aber der Berg Tabor ist eigentlich zu weit entfernt von der Region, in der sie sich da aufhalten. Nämlich noch im Norden, Caesarea Philippi. Deswegen gehen viele davon aus, dass es sich eher um das Hermongebirge handelt. Das ist ja ganz in der Nähe von Caesarea Philippi und einige Gipfel des Hermon werden bis zu 2800 Meter hoch. Hier ist von einem hohen Berg die Rede, das ist gut möglich. Und Jesus nimmt nicht alle Jünger mit sich, sondern den Inner Circle, also Petrus, Jakobus, Johannes. Das war so seine innerste Mannschaft, seine engste Beratertruppe gewissermaßen. Die Jünger hatten ja auch sehr unterschiedliche Aufgaben und Funktionen teilweise in diesem Zwölferkreis. Petrus, Jakobus, Johannes, die hatte er auch schon mit dabei gehabt, als er die Tochter des Jairus auferweckt hatte, Markus 5. Das war so seine Spezialtruppe. Wahrscheinlich hat Jesus auch dabei die jüdische Regel im Blick, dass eine Tatsache durch 2 oder wenn möglich 3 Zeugen bestätigt werden soll. Das sind die 3 Zeugen. Und er hatte ja in Vers 1 schon angekündigt, dass nur einige unter euch dieses Ereignis sehen würden. Also er hat nicht gesagt, ihr alle, sondern einige von euch in Vers 1. Also ganz wörtlich eingehalten. Auffällig in diesem Fall, das ist selten, in den Evangelien wird sogar die Anzahl der Tage benannt, die seit dem vorher vergangenen Ereignis gelaufen sind. Nämlich 6. 6 Tage. Das hat überhaupt keine symbolische Bedeutung. Das steht da nur, weil es so war. Und Lukas macht eine ungefähre Zeitangabe im Paralleltext. Lukas 9, 28, er sagt, es war ungefähr 8 Tage danach. Also Lukas sagt bewusst ungefähr 8 Tage danach, also ungefähr eine Woche später. Und Markus und Matthäus sagen präzise die genaue Anzahl der Tage, nämlich 6. Und die Jünger werden sich gefragt haben, als Jesus das in Vers 38 sagte, mit dem Kommen des Reiches Gottes, wie sollen wir das durchhalten? Und Jesus sagt, Leute, ich gebe euch jetzt eine Prophetie. Ich gebe euch eine andere Prophetie, die innerhalb von 6 Tagen erfüllt wird. Und daran werdet ihr meine Macht sehen, Prophetien zu erfüllen. Und das wird euch helfen, auch diese langfristige Prophetie zu glauben und darauf zu warten. Verstehen Sie, das ist die Seelsorge Jesu. Er sagt, ich gebe euch eine kurzfristige Prophetie. Innerhalb von 6 Tagen wird sie sich erfüllen. Daran seht ihr meine Macht, daran seht ihr meine Zuverlässigkeit. Und das wird euch auch helfen, auf die längerfristige Perspektive warten zu können und durchzuhalten. Das wird euer Vertrauen stark machen, dass ich auch die fernen Ereignisse rechtzeitig einlösen werde. Und was Jesus den dreien dann zeigt, das ist kein spektakuläres Ereignis für die Menge, sondern es ist ein ganz besonderer Moment in der Heilsgeschichte. Und Jesus umgibt diesen besonderen Moment mit einer besonderen Abgeschiedenheit, mit einer besonderen Keuschheit, wenn man so will. Hier steht das auch ausdrücklich bei Markus. Er führte sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Das war keine Massenveranstaltung. Jesus hat ja auch Großveranstaltungen gemacht. Er führte sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und als sie da oben ankommen auf diesem Berg, geschieht etwas Einzigartiges. Er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und das ist das Erste, was die Jünger zu sehen bekommen. Das ist das Erste, wodurch ihren Glauben stärkt, wenn sie mitschreiben. Erstens, Jesu atemberaubende Natur. Jesu atemberaubende Natur. Man spricht in der Theologie von den 2 Naturen Jesu. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Und die Natur, die die Jünger normalerweise von Jesus zu sehen bekommen, ist die menschliche. Er ist als Mensch unter Menschen. Er ist zugleich immer Gott. Er ist ohne Sünde. Hat er immer wieder deutlich gemacht. Aber jetzt weist die Natur, die sie in dieser Minute, in diesen Minuten sehen, auf Jesu Gottheit hin. Das ist das Erste, was ihren Glauben stärkt in dieser Situation, Jesu atemberaubende Natur. Er wurde verwandelt. Da steht das Wort Metamorpheo im Griechischen. Das kennen wir von dem Wort Metamorphose. Er wird verwandelt. Vor den Augen der Jünger. Und das ist ganz wichtig. Das ist keine Vision. Es ist also nicht etwas, was sich im Kopf der Jünger abspielt. Es ist kein Traum, sondern es ist ein Geschehen, das sich wirklich an Jesus selbst ereignet. Ein reales Geschehen. Und die Begriffe glänzend und weiß stehen in der Bibel für Reinheit, für himmlische Herrlichkeit. Machen Sie mal eine Konkordanzstudie für weiß und glänzend. Dann werden Sie das sehen. Reinheit, himmlische Herrlichkeit. Und diese Verwandlung vor den Augen der Jünger bestätigt erneut, was sie ja Schritt für Schritt gelernt hatten und was sie dann immer wieder bestätigt gefunden haben, was ihnen so schwer fiel erst zu ergreifen, nämlich, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dass er wirklich Gott ist. So wie sie und Paulus das später dann noch vielfach bestätigen werden, wie es Paulus etwa sagt in dieser berühmten Passage, Römer 9, Vers 5, Jesus ist Gott in Ewigkeit, Gott in Ewigkeit. Und Markus, das ist so schön, Markus fügt ganz erdverbunden eine Beobachtung hinzu, die wir wahrscheinlich wieder dem O-Ton Petrus zu verdanken haben. Wir wissen ja, Markus ist immer die Stimme von Petrus, der ihm das als Augenzeuge alles geschildert hat. Und Markus fügt mit dem Petrus-Sound hinzu, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden das weiß machen kann. Ja, Leute, so weiß, das kriegt kein Walker hin. Walker, das war im Altertum ein wichtiger Beruf, den kennt man heute kaum noch. Der musste Stoffe reinigen und bleichen. Also gewöhnlich arbeitete der Walker außerhalb der Stadt an einem Wasserlauf. Er reinigte den Stoff, der unter Wasser lag, meistens auf einem Stein, und er trat diesen Stoff. Er bearbeitete ihn also in der Regel mit den Füßen, deswegen wurde er auch Trampler genannt, im hebräischen Kobes. Und in Jerusalem, da gab es östlich der Klagemauer, so einen Ort, wo man die Kleider zum Trocknen ausbreitete, nachdem man sie gewaschen hatte. Und dieser Ort hieß das Walkerfeld. Und Petrus sagt, kein Profi, kein bleicher Profi hätte das so weiß hingekriegt, wie wir es an dem Herrn Jesus gesehen haben. Er bekräftigt das also nochmal. Und was Gott den drei Jüngern hier zu sehen gibt, ist also ganz eindeutig eine Offenbarung der göttlichen Natur Jesu. Eine atemberaubende, Jesu atemberaubende Natur. Und dazu verwandelt sich in diesem Moment seine Erscheinung. Lukas beschreibt das genauso. Lukas 9. Und bei ihm ist es so beschrieben in Vers 29. Lukas 9, Vers 29. Und das geschah, während Jesus betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Strahlend weiß. Das ist eine Vorschattung der späteren Erhöhung Jesu im Himmel. In Offenbarung 1, Vers 16 können wir lesen über Jesus dann schon in der Ewigkeit. Offenbarung 1, Vers 16, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. So. Und die Jünger wussten das. Die Jünger konnten das zuordnen. Die Jünger wussten das aus dem Alten Testament. Wenn Gott erscheint, wenn Gott seine direkte Gegenwart mitteilt, wenn Gott irgendwie sichtbar wird, dann geschieht das immer in einer Form von Licht. In einer Form von Licht, manchmal verbunden mit einer Wolke. Das kannten Sie zum Beispiel aus 2. Mose 24, wo Gott dem Mose in einem Licht erscheint. Oder, also zum Beispiel, als Mose auf den Berg stieg, 24, 15, bedeckt eine Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ruht auf dem Berg Sinai. Und diese Herrlichkeit des Herrn war immer verbunden mit einer Lichterscheinung. Das kannten sie aus diesem Drama mit der Rotte Korah, die sich gegen Mose und gegen Gottes Gebot gestellt hat und die dann versammelt wird, um Gottes Gericht zu erfahren. Und dann heißt es im 4. Mose 16, Vers 19, und die Rotte Korah versammelte sie gegen die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde. 4. Mose 16, Vers 19. Oder wenige Kapitel später, 4. Mose 20, als die Israeliten murren gegen Mose dort an diesem Wasser Meribah und als sie ihren Führer angreifen und Gott erscheint, um seinen Mann zu verteidigen. Und da heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Wieder dieser Begriff, die Herrlichkeit des Herrn, die strahlende, alles umwerfende Herrlichkeit des Herrn. Oder denken wir an die Einweihung des Tempels, 1. Könige 8 unter Salomo, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn und so weiter. Also die Jünger wussten das. Wenn diese Herrlichkeit kommt, dieses Licht kommt, oftmals verbunden noch mit einer Wolke, dann macht Gott seine Gegenwart in ganz besonderer Weise sichtbar, dass es keiner mehr leugnen kann. Jesu atemberaubende Natur. Und Johannes, der dabei war, auch als einer von den dreien, der bezeugt dann später in seinem Evangelium, Johannes 1, Vers 14, und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und was war nun das Besondere an diesem Wunder im Vergleich zu den vielen, die Jesus ja bis dahin schon getan hatte? Bei diesen anderen Wundern hatte Jesus Wunderbares bewirkt. Er hatte Kranke geheilt, Tote auferweckt, Wasser zu Wein verwandelt. Aber er war äußerlich, wie alle anderen Menschen auch anzusehen. Er war äußerlich immer der Mensch geblieben. Und hier in dieser Verklärung ist an Jesus selbst etwas geschehen, was seine göttliche Würde und seine göttliche Macht demonstriert hat. Das ist das Besondere. Ihr werdet sehen, das Reich Gottes kommen in Kraft. Und Petrus wird 30 Jahre später, das ist so faszinierend, 30 Jahre später wird Petrus im Rückblick auf dieses Ereignis schreiben, das können Sie nachlesen in 2. Petrus 1, Vers 16. Das ist der zweite Petrusbrief. Da wird er im Nachhinein schreiben, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Augenzeugen seiner herrlichen Majestät. Das passiert hier. Und dann fügt er noch hinzu, dass Jesus von dem Vater empfing Ehre und Herrlichkeit. Dann ist wieder dieser Begriff Herrlichkeit. Und zu diesem Licht, zu dieser strahlenden Herrlichkeit kommt dann dieses andere noch dazu, die Stimme. Und auch Petrus in seinem Rückblick redet von dieser Stimme, denn er empfing von Gott dem Vater, sagt Petrus in 2. Petrus 1, Vers 17, Ehre und Herrlichkeit als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, schreibt Petrus noch 30 Jahre später. Und genauso schreiben es die Evangelisten in ihrem Evangeliumsbericht. Genauso sehen wir es hier in Markus 9, Vers 7. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme, und die Stimme sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und Matthäus ergänzt das noch und bringt das vollständige Zitat: Mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören. Und die Jünger konnten das genau einordnen. Hier aus der Wolke redet Gott, der Vater. Das wussten sie, wie gesagt, auch aus 2. Mose 24, 15 bis 17, wo Gott am Sinai in dieser Form zu Mose gesprochen hat. Das ist ein ganz eindeutiger Befund. Deswegen habe ich Ihnen das auch so ausführlich dargestellt, weil wir hier völlige Klarheit haben müssen. Das ist das Erste, was die Jünger zu sehen bekommen. Das ist das Erste, wodurch Gott ihren Glauben stärkt, wodurch er sie in diese Zugdisposition versetzt. Seine atemberaubende Natur, Jesu atemberaubende göttliche Natur, seine gleißend und blendend strahlende Herrlichkeit, sichtbar, hörbar, zusätzlich bestätigt durch die machtvolle Stimme des Vaters. Das ist Jesus. Und es ist so, als ob Jesus sagen würde: Leute, was immer ihr noch nicht versteht über den Kreuzweg, der jetzt kommt, ihr könnt gewiss sein, Jesus ist Gott. Was immer noch an Hürden und Hindernissen da ist, ihr könnt ganz sicher sein, er hat alle Macht. Und wir sehen dann im Johannesevangelium und im Petrusbrief und auch in den Johannesbriefen, wie diese Situation nachgeklungen ist im Denken und im Verstehen der Beteiligten. Das ist nachgeklungen. Und hier hat sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ereignet, was die Dichterin Marie Schmalenbach einmal wie ein Gebet formuliert hat: Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein. Genau das ist in diesen Minuten dort auf dem hohen Berg, wahrscheinlich im Hermongebirge, passiert. Das ist sehr bewegend. Und die bange Frage für uns lautet jetzt natürlich: Was hat das den anderen Jüngern geholfen, die nicht dabei waren? Es waren ja nur drei. Und wir fragen weiter: Wie soll das bitte schön unseren Glauben stärken? Was Petrus, Johannes und Jakobus da erlebt haben, wie soll das unseren Glauben stärken? Ich bitte Sie, warten Sie noch ein paar Minuten ab. Dann wird uns Petrus selbst die Antwort geben. Ganz bisschen Geduld. Sie brauchen nicht mal 6 Tage. So, und dann brauchten die Jünger noch einen weiteren Schritt zur Stärkung ihres Glaubens. Und die Überschrift zu diesem zweiten Schritt, also erster Schritt, Jesu atemberaubende Natur, die Überschrift zu diesem zweiten Schritt verrate ich Ihnen erst, wenn ich Ihnen den gezeigt habe. Also machen Sie in Ihrem Manuskript am besten jetzt einen Strich, auf den Sie gleich den zweiten Markierungspunkt festhalten, verrate ich Ihnen gleich. Die Ereignisse auf dem Hohen Berg gingen ja noch weiter. Und es bleibt spannend, Vers 4. Und es erschien ihnen Elia mit Mose, die redeten mit Jesus. Sie haben richtig gelesen. Jetzt stellen Sie sich mal den Petrus vor. Petrus, der Fischer. Petrus, der Kleinunternehmer. Petrus sieht da plötzlich Mose aus dem Jahr 1400 vor Christus und Elia aus dem Jahr 800 vor Christus. Der wird gesagt haben, was ist denn jetzt los? Das ist eine der wenigen Situationen, wo Gott Gläubige aus dem Alten Testament, die jetzt schon in der Ewigkeit bei ihm sind, nochmal in diese Welt zurückschickt. Sie sind ja dort schon beim Herrn, wie auch unsere Glaubensgeschwister, die verstorben sind, schon beim Herrn sind. Aber er schickt sie nochmal zurück jetzt in dieser speziellen Situation. Wie das im Einzelnen sich vollzog, wissen wir nicht. Aber es ist wieder ein realer Vorgang. Es ist nichts, was sich im Geist von Petrus irgendwie abspielt, sondern die erscheinen ihm, also und seinen Kollegen, Elia und Mose, und das Verb, was dort für erscheinen steht, wird genauso verwendet, wenn Paulus berichtet, dass der auferstandene Jesus ihm begegnet ist. Da steht das gleiche Verb. Er erschien ihm, also real. Ophthae. Woran erkennen die Jünger who is who? Das wissen wir nicht. Also wie können die das genau definieren? Der rechte ist Elia, der linke ist Mose. Vielleicht hat Jesus die noch vorgestellt. Aber die Identität ist jedenfalls klar. Keine Träume, keine Visionen, das Erkennen leibhaftiger Gestalten mit normalen leiblichen Augen. So wird das hier beschrieben. Und Sie müssen sich klar machen, was das bedeutet. Hier haben wir die beiden wichtigsten Repräsentanten des Alten Testaments, die da mal so plötzlich auf dem Berg erscheinen. Mose repräsentiert das Gesetz, die Tora, die fünf Bücher Mose. Elia ist der Urtyp der späteren Schriftpropheten. Er war sozusagen der Ausgangsprophet. Elia dient Jesus und er zeigt damit, Jesus ist die endgültige Erfüllung aller Prophetien. Und Mose, der größte Anführer, den Israel jemals gehabt hat. Mose mit der Autorität eines Königs. Mose, der eine Fürsprache wie ein Priester vornahm. Mose mit der Verkündigung eines Propheten. Und dieser Mose hatte ja angekündigt, also um 1400 vor Christus, er hatte ja angekündigt, im fünften Buch Mose, Kapitel 18, Vers 15, hatte er gesagt, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Also es wird ein zweiter Mose kommen, hatte Mose angekündigt. Und damit schon auf den Messias gedeutet. Und jetzt taucht Mose hier auf in der Begegnung mit diesem Messias. Und schauen Sie mal, dass Jesus diese beiden Repräsentanten hier zusammenbringt. Das ist für die Jünger ein weiterer Beweis seiner starken Autorität. Kein Rabbi hätte mal so auf die Schnelle innerhalb von 6 Tagen Mose und Elia herbeibringen können. Auch ein enormer Hinweis für die Autorität Jesu. Und es gab in der alttestamentlichen Geschichte, das muss man auch wissen, es gab nur zwei Phasen, in denen Gott Wunder in großer Fülle tat. Es gab nicht ständig Wunder in großer Menge. Es gab hier und da mal vereinzelte Wunder. Aber es gab die Wunderepoche Mose und es gab die Wunderepoche Elia, Elisa. Und dann die Wunderepoche Jesus und die Apostel. Dazwischen waren Wunder ganz selten. Und die sind jetzt hier alle versammelt. Und die beiden Gottesmänner bezeugen die Autorität des Gottessohnes. Was für eine Situation ist das? Und jetzt ist die spannende Frage, und ich wette, die hat sich Ihnen auch schon aufgedrängt. Worüber haben die geredet? Ich sehe viele von Ihnen nicken. Was war das Thema? Markus schreibt es nicht. Aber Lukas. Lassen Sie uns ganz kurz zu Lukas 9 kommen. Da wird nämlich gesagt, was hier in Markus 9, Vers 4 gesprochen wird. Lukas 9, Vers 30 und 31. Gar nicht schwierig. Lukas 9, Vers 30 und 31. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Also von seinem Kreuzesweg. Für Ausgang steht da das Wort Exodus. Und Sie wissen, der Exodus bezeichnete Israels Befreiung aus Ägypten Und jetzt reden sie mit Jesus über den neuen Exodus, dass er nämlich den Ausgang, die Befreiung aus der Schuld, aus der Sünde bringen wird. Er, das neue Passahlamm. Beim ersten Exodus mussten sie das Blut des Passahlamms an die Türpfosten streichen. Und jetzt wird Jesus, das neue Passahlamm, sein Blut opfern für die Versöhnung unserer Schuld. Das Lamm, das geschlachtet wird zur Rettung des Volkes. Überlegen Sie mal, was das für eine Stärkung für Jesus gewesen sein muss vor seinem Kreuzweg. Sie redeten mit ihm über seinen Exodus. Aber jetzt kommt's erst. Was war das für eine Glaubensstärkung für die Jünger? Denn Mose, Elia und Jesus, die haben ja über ihr Problemthema gesprochen. Verstehen Sie, das ist der Clou an dieser Stelle. Mose, Elia und Jesus reden über das aktuelle Problemthema der Jünger. Nämlich, dass sie das nicht zusammenbringen, der Messias und das Kreuz. Und worüber reden Mose, Elia und Jesus? Über den Messias und das Kreuz. Das ist die Antwort. Unvorstellbar. Und jetzt erfahren die Jünger aus dem berufensten Munde von den vertrauenswürdigsten Theologen des Alten Testaments, ja, der Weg, den Jesus angekündigt hat, ist 100% im Einklang mit dem Alten Testament. Wir müssen uns nicht wundern, wir müssen nicht zweifeln. Wir müssen nicht fragen, ob das hier nicht ein bisschen herrlicher sein könnte, ein bisschen charismatischer, ein bisschen mehr Health, Wealth, Prosperity, ein bisschen mehr Heilungen, ein bisschen lockerer, ein bisschen einfacher. Nein, der Kreuzweg ist der Weg, den der Messias gehen wird. Und Mose und Elia stehen voll dahinter. Das ist die Message dieser Begegnung. Man liest da so schnell drüber weg. Und später nach der Auferstehung, als alles überstanden ist, da wird Jesus den Emmaus-Jüngern auch mit Hilfe des Mose seinen Opfertod erklären. Das kennen wir doch aus dieser berühmten Begegnung mit den Emmaus-Jüngern, wo Jesus den Emmaus-Jüngern erklärt, in Lukas 24, Vers 26, musste nicht der Christus dies leiden? Musste er nicht den Kreuzweg gehen und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und allen Propheten und legte ihnen allen die Schriften aus, die sich auf ihn bezogen. Und hier reden sie schon drüber. Es ist so eindeutig, es ist so schön. Das heißt, Gott selbst hat diesen Weg des Kreuzes im Alten Testament offensichtlich schon offenbart und für seinen Sohn vorgegeben. Und das hören jetzt die Jünger in diesem Gespräch, Jesus, Elia, Mose. Wen kann das unberührt lassen? Und sie merken, was hier passiert. Das ist die zweite Glaubensstärkung, die den drei Jüngern auf dem Berg gezeigt wird. Sie sehen nicht nur Jesu atemberaubende Natur, sondern sie sehen zweitens Jesu absichtliche Niedrigkeit. Sie sehen Jesu absichtliche Niedrigkeit. Das ist Absicht, dass das so kommt. Das widerspricht sich nicht. Das Strahlen seiner Herrlichkeit als wahrer Gott. Und der Weg zu diesem grauenvollen Kreuz, wo er als Gotteslästerer auf schändlichste Weise hingerichtet werden muss, um für uns die Schuld zu tragen, die wir nicht tragen konnten. Jesu atemberaubende Natur und zweitens Jesu absichtliche Niedrigkeit. Und dafür gibt es keine besseren Augenzeugen als Mose und Elia. Und jetzt wissen es die Jünger eigentlich. Der Weg zum Kreuz ist kein Unglück. Der Weg, dass Jesus gekreuzigt wird, bedeutet kein Scheitern von Gottes Plan. In Jerusalem am Karfreitag werden am Ende nicht die Falschen triumphieren, sondern Mose und Elia. Und Jesu Niedrigkeit, Jesu Exodus, Jesu Sterben als Passahlamm, das ist Gottes volle Absicht. Und der Beweis, auch Mose und Elia. Mose und Elia, die man gewissermaßen als Paten aller alttestamentlichen Schreiber bezeichnen kann. Mose und Elia, die Paten des Alten Testaments, haben diese Vorgehensweise in dieser Situation nochmal ausdrücklich bestätigt. Das ist der Sinn dieser Begegnung. Und wie oft werden die Jünger sich in späteren Jahren an diese machtvolle Beglaubigung zurückerinnert haben? Und wie tiefschürfend haben sie diese Wahrheit dann später in ihren Briefen entfaltet? Hier war der Ausgangspunkt. Und jetzt, in dieser extremen Situation, der so einzigartig ist in Gottes Heilsgeschichte, sind sie natürlich noch ein Stück weit überfordert. Und das wird auch sehr schnell deutlich, typischerweise wieder an der Reaktion von Petrus. Der ist so aufgewühlt und anstatt einfach mal den Mund zu halten, das wäre in solchen Situationen wahrscheinlich das Beste, muss der wieder irgend so ein Zeug reden. Ja? Und Markus verschleiert das auch nicht. Petrus ist ja sehr, sehr offen im Hinblick auf seine eigenen Fehl- und Fettnäpfchentritte. Und so steht es dann auch hier, Vers 5. Und Petrus begann und sprach zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Also Petrus will das noch nicht so mit dem Kreuz. Er beharrt immer noch drauf. Also eigentlich kannst du jetzt mit dem tausendjährigen Reich losgehen. Die eine Hütte, Elia Hütte, eine Hütte, Mose eine Hütte. Der König regiert in seinem Reich. Wunderbar. Lasst uns doch damit gleich weitermachen. Das ist der Gedanke. Und er erinnert gleich an das Laubhüttenfest. Würde doch wunderbar passen. Israels Fest mit Elia und Mose. Das wäre doch eine Sache. Wie falsch, dass er immer noch irgendwie am Kreuz vorbeidenkt. Aber es ehrt ihn immerhin, dass er im Rückblick seinen Unfug später auch deutlich kommentiert. Also durch seinen Pressesprecher Markus, ne? Das steht dann hier ganz offen in Vers 6. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Also nach dem Motto, er war nicht ganz zurechnungsfähig, heißt das. Ja, er war leicht überfordert mit der Situation. Versteht das bitte. Es war Blödsinn, aber es ist vielleicht aus der Situation heraus ein bisschen verständlich. Und es ist sehr gnädig, dass Gott selbst dann die Situation abschließt. Was ist Gott gnädig? Und er sagt nochmal, warum er dieses mächtige Wunder auf dem Berg getan hat. Und es ist auch, als ob er es zu Petrus sagen würde. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam eine Stimme. Alle wissen, das spricht Gott, der Vater. Und die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Also Petrus, hör auf ihn. Er wird den Weg zum Kreuz gehen, es muss sein. Ihr werdet auf den Weg zum Kreuz sein, auf den sollt ihr hören. Es ist Jesus. Jesus in seiner atemberaubenden Natur, Jesus in seiner absichtlichen Niedrigkeit. Das ist der Schlusspunkt. Und plötzlich ist die Situation wieder verändert. Aber die Glaubensstärkung für harte Zeiten ist noch nicht vorbei. Jetzt kommt der letzte Vers. Und plötzlich, als sie umherblickten, Vers 8, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Und damit kommen wir zum letzten Punkt für heute. Wir fragen immer noch, wie bekommen Jesu Nachfolger in Analogie zu den Zugvögeln die nötige Zugdisposition, um den langen Weg der Nachfolge durchzuhalten. Und wir hatten gesehen, genau darum führt Jesus sie auf diesen hohen Berg. Er führt sie auf diesen Berg, um ihnen dieses Vertrauensfutter zu geben, um ihnen in dieser kritischen Situation das Verstehen und das Vertrauen zu Jesus zu fördern. Und dazu zeigt er ihnen drei Wahrheiten, die sie bis an das Ende ihrer Erdentage nicht vergessen haben. Jesu atemberaubende Natur war das Erste, Jesu absichtliche Niedrigkeit das Zweite. Und sie begreifen, das schließt sich nicht gegenseitig aus, es gehört eng zusammen. Und das Dritte, was wir hier in diesem letzten Vers sehen, ist Jesu alltägliche Nähe. Jesu alltägliche Nähe. Und hier in diesem Vers erzählt wirklich jedes Wort, das Markus schreibt. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Aber Jesus eben bei sich, also bei den Jüngern. Im Griechischen ist das ganz stark betont. Da heißt es wörtlich, sie sahen nicht mehr irgendjemanden, außer Jesus allein mit ihnen. Sie sahen überhaupt keinen mehr, außer Jesus allein mit ihnen. Und in der Lutherübersetzung heißt es, und bald danach sahen sie sich um und sahen niemand mehr als Jesus allein bei ihnen. Das ist der Punkt. Jesu alltägliche Nähe. Das ist die dritte Lektion auf dem hohen Berg. Jesus genügt. Jesus genügt, verstehst du? Gottes allmächtiger Sohn, der jetzt, beglaubigt durch Mose und Elia ganz persönlich, der jetzt persönlich den Weg zum Kreuz antritt und seine Leute in diesen Kreuzweg mit reinzieht, der ist trotzdem täglich bei uns, Jesu alltägliche Nähe. Und wenn Jesus mit uns ist, wie das hier steht, Jesus allein mit ihnen, dann haben wir allen Schutz, den wir brauchen. Und das wird sie jetzt durch die nächsten Wochen tragen. Und nach der Auferstehung wird der Herr ihnen diese alltägliche Nähe nochmal ins Stammbuch tragen. Und wir kennen diese berühmte Formulierung, mit der Jesus das nochmal bekräftigt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesu alltägliche Nähe, ich bin bei euch. Jesus bei mir, Jesus genügt, Jesus allein. Wir müssen das verstehen, diese Vorschau auf das künftige Königreich, die ist inzwischen wieder abgeschaltet gewissermaßen, als hätte jemand die Scheinwerfer wieder ausgestellt. Jesus ist wieder in der altvertrauten menschlichen Erscheinungsform bei ihnen. Aber sie wissen, er ist derselbe. Ja, und sie wissen, es geht jetzt zum Kreuz. Jerusalem ist als Zielpunkt nicht mehr zu vermeiden. Und wir gehen mit und wir werden damit reingerissen. Und sie werden alle als Märtyrer sterben. Alle als werden sie als Märtyrer sterben. Außer Johannes, der als im höchsten Alter dort auf Patmos im Exil letztlich auch als eine Art Märtyrer stirbt. Es geht hier zum Kreuz und wir werden damit reingerissen. Aber es wird alles gut werden. Und was der Herr ihnen hier auf diesem Berg geschenkt hat, diese Zugdisposition, das kann ihnen keiner mehr wegnehmen. Was für eine Glaubensstärkung. Wie aber wird mit den anderen Jüngern umgegangen, die das nicht direkt miterleben konnten? Und damit kommen wir jetzt am Schluss zu dieser Frage, die ich Ihnen versprochen hatte. Wie ist das für uns? Wir müssen ja auch durchhalten. Wir werden ja ebenfalls in diesen Kreuzweg mit reingerissen. Wenn wir zu Jesus gehören, kommen wir nicht ungeschoren davon. Uns geht es noch sehr, sehr gut. Wir haben noch so viele Freiheiten hier. Aber wir haben letztes Mal darüber gesprochen, was das bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen, was es bedeutet, in der Nachfolge sich zu Jesus zu bekennen. Und wir wissen, was mit den Hunderttausenden verfolgter Christen in anderen Ländern ist. Wir müssen ja auch durchhalten. Was kann dieses Bergerlebnis von Petrus, Johannes, Jakobus uns anderen helfen, die wir nicht selbst dabei wären? Das ist am Schluss die Frage, die wir beantworten müssen. Und die Antwort gibt uns Petrus selbst. Das ist sehr bewegend. 2. Petrus 1. 2. Petrus 1. Da bekommen wir im Petrusbrief eine Predigt über Markus 9, wenn Sie so wollen. Und Petrus schreibt das, 2. Petrus 1, kurz vor seinem Tod. Und kurz vor seinem Tod erinnert er seine Leute nochmal an diesen Tag in Markus 9. Ich lese das ganz kurz. 2. Petrus 1, ab Vers 12. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest begründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Zelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Petrus weiß, ich kann es nicht mehr lange. Und ich will es euch nochmal festschreiben, damit es klar ist, wenn ich beim Herrn bin. Und dann kommt dieser Vers 14, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Also er weiß, bald kommt das Martyrium. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Deswegen schreibe ich es auf. Und dann kommt es. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, also dieses herrliche Aussehen und diese Stimme, die ihn beglaubigte, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. 30 Jahre später. Extra nochmal erinnert und an seine Wiederkunft. Das ist der Begriff für das machtvolle Wiederkommen unseres Herrn. Also Markus 8, Vers 38. Und Petrus sagt, Leute, was wir als Augenzeugen miterlebt haben auf dem Berg, war eine Vorankündigung für die machtvolle Wiederkunft Jesu. Und jetzt wissen wir, es wird mit Sicherheit passieren. Die Verklärung Jesu in Markus 9 ist eine Vorschattung und eine sichere Ankündigung der Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit. Es wird passieren und dafür stehen wir, sagt Petrus, als Augenzeugen. Und ich schreibe es nochmal auf, in wenigen Wochen werde ich nicht mehr unter den Lebenden sein. Ich schreibe es nochmal auf, damit ihr es nie vergesst, damit ihr es nie verliert, auch ihr in Hannover. Und ihr könnt mit Sicherheit davon ausgehen, dass Gott seine Zusagen wahrmachen wird. Genauso real, wie wir ihn in seiner Macht und Herrlichkeit auf dem Berg gesehen haben. Genauso wird ihn alle Welt einmal sehen müssen, wenn er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Es ist wirklich, es ist real. Und dafür stehen wir als Augenzeugen, aber damit nicht genug. Leute, Gott hat euch auch etwas in die Hand gegeben, euch auch, die ihr hier sitzt, damit ihr genauso die richtige Zugdisposition bekommt. Ihr müsst ja auch durchhalten. Schaut her, unser Erlebnis auf dem Berg war das eine, aber es geht ja noch weiter. Und jetzt gucken wir, was im nächsten Vers steht. Und umso fester, kann man übersetzen, umso fester halten wir uns nun an das völlig gewisse prophetische Wort. Können wir hier zusammenfassen, an die Bibel. So haben wir als ein umso festeres prophetisches Wort. Verstehen Sie die Logik von Petrus? Er sagt, weil wir drei, Petrus, Johannes, Jakobus, Jesus damals verherrlicht gesehen haben, können wir und ihr uns nun umso mehr auf die Bibel verlassen, weil wir auf diesem Berg schon einmal einen sichtbaren und hörbaren Beweis für seine Macht bekommen haben. Verstehen Sie? Und das ist die unmittelbare Linie zu uns, die Petrus hier zieht. Er sagt, Leute, was wir damals erlebt haben auf dem Berg, das ist auch für die BEG 2019 in Hannover relevant. Denn umso fester habt ihr die Bibel und könnt euch umso mehr darauf verlassen, weil wir die Augenzeugen dafür stehen. Und weil ihr nun Bebaioteros umso fester euch an dieses Wort halten könnt. Und ihr wisst, es ist wahr. Und wir sind die Augenzeugen und wir haben ihn gesehen. Und ihr könnt auf jedes Wort, das hier steht, euer Leben bauen. Und da sage einer, dieses Ereignis auf dem Berg habe keine Folgen für uns. Benedikt Peters hat das wunderbar erläutert. Er schreibt, seit Johannes, Jakobus und Petrus den Herrn in der Herrlichkeit gesehen und die Stimme des Vaters gehört und davon geschrieben haben, ist uns das geschriebene Wort der Apostel noch gewisser, als es je zuvor war. Denn nun ist es nach den ersten Zeugen, den alttestamentlichen Propheten, auch von dieser zweiten Gruppe von Zeugen, von den Aposteln, bestätigt worden. Und wir haben es. Und wir halten uns dran. Und wir glauben es. Und wir studieren es. Und wir lieben es, weil wir den Herrn lieben. Und wir sind dadurch unmittelbar dran an dem Geschehen von Markus 9 auf dem großen Berg. Und darum, sagt Petrus, könnt ihr Hannoveraner euch mit der gleichen Gewissheit an die Tatsachen klammern, die wir auf dem Hermon erlebt haben. Ihr könnt euch mit der gleichen Gewissheit daran klammern, als wärt ihr dabei gewesen. Jesu atemberaubende Natur, Jesu absichtliche Niedrigkeit, die zum Kreuz führt, und Jesu alltägliche Nähe, die bis dahin in jeder Sekunde bei uns ist. Und dann kommen wir zum Schluss. Hier in Petrus, im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 19, da bezeichnet Petrus die Nähe des Herrn Jesus mit einem wunderbaren Bild, mit einer wunderbaren Metapher. Es geht nämlich so weiter. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das in einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und hier vergleicht Petrus den Herrn Jesus mit dem Morgenstern. Jesus hat in Offenbarung 22 gesagt, ich bin der leuchtende Morgenstern. Und was für ein herrliches Bild ist das für Jesu alltägliche Nähe. Jesus, der Morgenstern, geht immer mehr auf in unseren Herzen. Wissen Sie, der Morgenstern, der hängt in der Morgendämmerung am Himmel als Versprechen des kommenden Tages. Das ist der Morgenstern. Und Petrus sagt, es ist ein Bild für Jesus selbst. Bevor er endgültig wiederkommt, bevor der große Tag anbricht, bevor die Sonne der Gerechtigkeit endlich aufgehen wird als ein kosmisches Ereignis, wird Jesus selbst, der Morgenstern, in euren Herzen aufgehen. Wird er euch immer mehr erfüllen, immer mehr stärken und euch immer fester zu sich ziehen und euch sicher bewahren durch seine alltägliche Nähe bis ans Ziel. Und damit, ihr Lieben, haben wir die beste Zugdisposition, die man sich denken kann. Petrus weiß in diesem Moment, dass er nicht mehr lange fliegen wird. Er weiß, ich bin bald am Ziel, das sagt er ja in Vers 14. Aber er schreibt es seinen Leuten, fliegt mutig weiter. Geht getrost weiter. Es wird alles gut werden. Ja, äußerlich betrachtet ist das manchmal ein unsicherer Weg, ein gefährdeter Weg. Und auch wir ahnen etwas davon. Aber in Wirklichkeit kann euch nichts passieren. Denn der Morgenstern ist in euren Herzen. Und mir wird nichts passieren, wenn die mich bald wegfischen hier, sagt Petrus. Und wir wissen, dass er höchstwahrscheinlich mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wird. Aber der Morgenstern geht auf in unseren Herzen. Und wir gehören diesem Jesus, den Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg gesehen haben. Und Petrus sagt, darum werdet ihr durchhalten, wie wir durchhalten. Und ihr werdet durchgetragen, wie wir durchgetragen werden. Und so ungewiss manches an der näheren Zukunft auch erscheinen mag, und das kann jeder von uns auf die eine oder andere Weise sagen, so ungewiss manches an der näheren Zukunft auch erscheinen mag, so viele Fragen wir zu einzelnen Punkten haben mögen, Petrus sagt, in Wirklichkeit sind wir völlig geborgen, denn wir gehören dem einen, der die Zukunft bestimmt. Er hat seine Hand auf unser Leben gelegt und er wird sie da nicht mehr wegnehmen. Und sie sahen niemand als Jesus allein. Ich schließe mit einem besonderen Gespräch, von dem ein Landarzt einmal berichtete. Die ältere Dame lag schwerkrank in ihrem Haus. Aber der Landarzt besuchte sie regelmäßig, so oft er konnte. In der Regel war er mit seinem Fahrrad dabei unterwegs, meist begleitet von seinem treuen Hund. Und der Hund musste natürlich bei den Untersuchungen dann immer draußen vor der Tür warten. Die alte Dame wurde immer schwächer. Und er wusste, sie würde nicht mehr lange zu leben haben. Kurz vor ihrem Tod stellte sie dann dem Doktor die unvermeidliche Frage, die Frage, die sie schon lange bedrängte und die ihr inzwischen viel wichtiger war als alle medizinischen und pflegerischen Einzelheiten. Sie fragte: Herr Doktor, ich weiß, dass Sie Christ sind. Bitte beantworten Sie mir diese eine Frage. Ich weiß, ich habe den Tod vor Augen. Können Sie mir sagen, was hinter diesem dunklen Vorhang kommt, vor dem ich jetzt stehe? In dem Moment kratzte der Hund von außen an der Tür. Und da kam dem Arzt die Idee. Er sagt: Das ist wie bei meinem Hund, gute Frau. Der Hund, der war hier noch nie drin, in diesem Raum. Der weiß auch nicht, wie es hier aussieht. Aber das weiß mein Hund. Sein Herr ist hinter der Tür. Sein Herr ist hinter der Tür. Und sehen Sie, so geht es denen, die Jesus als ihren Herrn haben. Die Jesus ihr Leben anvertraut haben. Die von Jesus durch diese Tage geführt werden. Die wissen auch noch nicht im Einzelnen, was kommt. Und sie müssen auch noch durch diese letzte Tür des Todes hindurch. Aber das wissen Sie, mein Herr ist hinter der Tür. Mein Herr ist da und deshalb darf ich getrost sein. Noch sind wir hier an einem dunklen Ort. Wie Petrus schreibt, noch können dunkle Vorhänge unseren Blick verstellen. Aber was immer mich hinter der nächsten Tür erwartet, mein Herr ist da. Und deswegen ist das Wichtigste, was Sie wissen müssen und was Sie klären müssen, dass Jesus wirklich Ihr Herr ist. Dass sie in seiner Nachfolge stehen. Dass sie das als ihr Bekenntnis sagen können: Ich weiß, mein Herr ist hinter der Tür. Und Jesus wird ihr Herr einzig dadurch, dass sie sich zu ihm flüchten, dass sie sich mit ihrem Leben vor ihm beugen und dass sie zugeben: Jesus, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche das, dass du diesen Weg ans Kreuz gegangen bist, weil ich sonst mit meiner Schuld für ewig verurteilt und in die Hölle geschickt gehörte. Aber ich danke dir, dass du das für mich getan hast. Und ich bitte dich, lass das für mich gelten. Und nimm du jetzt mein sündiges, zerbrechliches Leben fest in deine Arme. Und sei du mein Herr für Zeit und Ewigkeit. Herr Jesus Christus, danke, dass du unser Herr bist. Dass alle, die so zu dir kommen, sich hundertprozentig darauf verlassen dürfen, dass du treu bist. Und danke, dass du die drei Jünger das hast erleben lassen an diesem einen besonderen Tag. Und dass du dich da in deiner ganzen göttlichen Macht ihnen präsentiert hast und ihnen zugleich erklärt hast, warum der Weg ans Kreuz nötig war. Und dass du dafür gesorgt hast, Herr Jesus, dass wir davon erfahren und dass wir auf diese enge Weise mit diesem Ereignis verbunden werden. Danke, dass du da bist. Mit deiner tagtäglichen Nähe auch für uns. Und wir wollen dir zur Verfügung stehen, als unserem König, als unserem Herrn. Und wir bitten dich, dass derjenige und diejenige, die ihr Leben noch nicht zu dir in Sicherheit gebracht haben, dass sie nicht länger ruhen, bis auch sie sagen können: Jesus ist mein Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.